Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Heute mit Katja Bigalke.
Und mit Martin Böttcher. Hallo.
Für nicht wenige Menschen aus der Digitalbranche ist diese Woche die wichtigste Woche des Jahres. Die Woche nämlich, in der die Republika über die Bühne gegangen ist. Hunderte von Vorträgen und Diskussionen, Workshops, Interviews und Präsentationen. Und auch wir waren natürlich in der vergangenen Woche auf dieser Konferenz für Digitales und Netzthemen.
Die Republika, mittlerweile im 12. Jahr, ist natürlich mehr als eine Digitalkonferenz. Sie ist eine Gesellschaftskonferenz, weil das Digitale in so gut wie jeden Bereich hineinspielt. Und so haben wir uns aus der Masse an Themen, die da verhandelt wurden, eine Handvoll herausgesucht, die genau diese Verbindungen widerspiegeln.
Gleich werden wir uns mit dem Fabmobil beschäftigen. Das Fabmobil, das ist so ein ehemaliger Tourbus, der zu einem Techniklab umfunktioniert wurde und der jetzt in der ostsächsischen Provinz die Dorfjugend für das Digitale begeistern soll.
Außerdem haben wir mit Jana Ahrens gesprochen. Sie hat auf der Republika Ergebnisse einer kleinen Sprachforschung präsentiert und unter anderem festgestellt, dass Fitnessmagazine mit dem Wort Körper ganz Unterschiedliches verbinden, je nachdem, ob sie sich an ein weibliches oder männliches Publikum wenden. Was sie noch alles herausgefunden hat und was sich daraus ergibt, das wird sie uns erzählen.
Und dann werden wir auch noch tanzen. Dazu später mehr nach Musik von Earthdead.
Horses von Earthdead. Earthdead kommen aus Brooklyn, New York und haben sich nach eigener Aussage nach dem besten Planeten der Welt benannt. Tja, der Erde. Ihr erstes Album ist gerade beim slowakischen Netlabel Z-Tapes erschienen.
Ja, ein neues Thema. Wenn es nämlich um Schule und Digitales geht, dann sind sich normalerweise immer alle einig. Es muss sich dringend was tun. Allerdings weiß man das ja auch schon seit Jahren. Aber die Mühlen mahlen eben sehr langsam. Immerhin 5 Milliarden €. So steht es jedenfalls im Koalitionsvertrag von SPD und Union, sollen in den kommenden Jahren in die technische Infrastruktur von Schulen investiert werden. Aber auch hier dauert es und dauert es.
Besonders schwer haben es Schulen im ländlichen Raum. Denn während sich Kinder in der Stadt auch mal in die Bibliothek, im Museum oder in anderen öffentlichen Einrichtungen weiterbilden können, gibt es diese Möglichkeiten auf dem Land nicht. Dagegen gibt es aber eine einfache Formel, dachten sich zumindest die Medienkünstler Sebastian Piazza und Christian Zöllner. Wenn die Menschen nicht zur Technik kommen, kommt die Technik eben zu den Menschen.
Und das Ergebnis, das stand auch auf der Republika. Es ist schwarz, hat 2 Stockwerke und verspricht, Magie zu entfalten. Nora Gohlke hat sich angeschaut, was dort in diesem sogenannten Fabmobil gezaubert wird.
Was sehen wir denn hier gerade?
Wir stehen vor unserem Fabmobil. Das Fabmobil Raum für angewandte Zukunft steht da ganz kurz drauf. Ich kann ja kurz zeigen, was wir hier alles haben.
Schürgiswalde, ein kleiner Ort im Osten von Sachsen. Auf dem Hof der Freien Christlichen Schule Schürgiswalde steht ein schwarzer Doppeldeckerbus. Das Fabmobil, ein fahrendes Kunst- und Zukunftslabor, wie sein Besitzer Sebastian Piazza es nennt. Der einzige Farbtupfer an der schwarzen Karosserie, ein regenbogenfarbenes Autoschild in der Frontscheibe. Contains Magic, enthält Magie, steht darauf.
Jetzt gehen wir mal rein.
Also vorne ist noch ein Fahrersitz, dahinter ist noch eine Sitzreihe und dahinter sind alle Sitze raus. Es ist ein normaler, schmaler Busgang und rechts und links sind Regale oder eben Tische für die verschiedenen Geräte.
Genau, die untere Etage, da stehen eigentlich so bei uns die ganzen Maschinen, die produzieren. Es gibt 3 FDM-Drucker, die aus PLA-Material diese 3D-Objekte generieren. Und es gibt so im hinteren Bereich einen Laserschneider, Lasercutter. Der kann Sachen gravieren, Sachen ausschneiden aus Acryl, Holz. Hier, die erste Maschine läuft.
Das Fabmobil ist ein ehemaliger Tourbus. Die Initiatoren des Fabmobils, Sebastian Piazza und sein Kollege Christian Zöllner, kauften ihn 2017, bauten ihn in lokalen Werkstätten zum Kunstlabor um und touren damit nun selbst durchs Land.
Lass uns hochgehen.
So, unten konnte man noch stehen. Hier wird es schwierig. Also ganz aufrichten kann man sich nicht. Wärmer ist es ja auch. Aber immer noch ganz schön geräumig.
Ja, es gibt quasi hinten immer noch das Backstage. Das alte Toursofa, da können die sich so lümmeln. In Fahrtrichtung rechten Seite gibt es eine kleine Handwerkstatt. Da gibt es noch eine Ständerbohrmaschine, einen Tellerschleifer, eine Bandsägemaschine.
Die 2 Stockwerke des Busses haben den Charme einer soliden Werkstatt. Alles hat seinen Platz und in jeder Ecke gibt es was zu entdecken. Von Werkzeug über Anschauungsmaterial bis hin zu einer kleinen Bibliothek.
Wenn du hier auf den Pfeil klickst.
Im Obergeschoss sitzen 9 Schüler vor Computern. Hier erstellen sie, was im Erdgeschoss von den Maschinen produziert wird.
Könnt ihr mal erklären, was man da gerade sieht?
Unsere Aufgabe ist halt, ein Hochbett zu bauen und wir sind halt gerade dabei, die Leiter von dem Hochbett auszurichten.
Was habt ihr bisher gemacht?
Also bisher haben wir halt den Lasercutter genutzt und damit unseren Raum ausgeschnitten.
Wohnen ist das Thema im Wirtschaft-Technik-Haushalt-Unterricht der 9. Klasse. Dafür bauen die Schüler in 2er-Gruppen einen Raum und ein Hochbettmodell. Heute ist ihr letzter Kurs hier im Fabmobil. Das Hochbett bekommt den letzten Schliff, bevor es mit dem 3D-Drucker ausgedruckt wird.
Wie findet ihr das Projekt?
Ich habe sowas generell in der Art noch nie gemacht. Ja, es ist schon schwer, aber wenn man es versteht und so ein bisschen kann, dann macht es echt Spaß.
Ich muss sagen, mir macht es sehr viel Spaß, weil das ist mal was Neues, was man ausprobieren kann, so 3D und so. Und vielleicht, was man später auch im Beruf oder so mal nutzen kann.
Also mein Ding ist es jetzt nicht, weil ich bin ja so der Computertyp. Aber ich finde es ganz interessant, so Sachen zu machen am Computer, die man dann auch ausdrucken kann.
Wie wird Wissen vermittelt hier im Fabmobil?
Man kann sich ein bisschen mehr Zeit lassen und man kann mehr ausprobieren und das ist halt ein bisschen spannender, weil du halt was Neues machst und alles auf Druck erledigen musst.
Also man hat mehr Freiheiten zu entscheiden, wie man das gestalten möchte, weil wie Sie vielleicht ja schon gesehen haben, es gibt ja überall andere Hochbetten und überall ist was anderes entstanden.
Für den Techniklehrer Markus Lange ist das Fabmobil eine willkommene Ergänzung seines Unterrichts.
Also ich finde es genial. Wir brauchen das eigentlich, weil wir entlassen die Schüler in eine Mediengesellschaft oder in Berufsfelder, die komplett von der IT dominiert werden. Und da sind wir an der Schule einfach schon allein von der Stundenzahl her viel zu gering ausgestattet. Und mein Eindruck ist, dass die Schüler sehr gern dahin gehen und fragen also schon, wann kommt der Bus eigentlich wieder? Und das ist also ein fester Termin.
Unterrichtet werden die Schüler entweder von Sebastian Piazza, einem weiteren Kollegen oder, wie heute, von Lennart Schierling. Alle 3 sind keine Pädagogen, sondern haben einen künstlerischen und technischen Hintergrund. Lennart Schierling hat Elektrotechnik studiert. Wenn er nicht mit dem Bus unterwegs ist, arbeitet er als Ingenieur bei einer Firma, die elektronische Musikinstrumente herstellt.
Ich bin noch in Hoyerswerda am Foucault-Gymnasium. Da habe ich einen Kurs Bionik. Da haben wir im ersten Halbjahr so einen kleinen Roboter gebaut, der dem Licht folgt. Und jetzt im zweiten Halbjahr machen wir 3D-Druck. Die einen haben sich überlegt, sie wollen so eine Hand bauen, die sich mit so Motoren bewegt. Die anderen wollen fliegende Objekte bauen. Dann habe ich noch einen Robotikkurs, da haben wir so einfach zu programmierende Roboter. Da überlegen sie sich einzelne Probleme, die sie gerne lösen würden und programmieren dann die Roboter.
Wie viele 3D-Drucker gibt es außerhalb dieses Busses in Schirgeswalde?
Keinen, würde ich sagen. Würde mir schon gesagt worden sein am Anfang. Es gibt ja diese Firma, die machen industrielle Lasercutten. Wurde mir auch schon oft erzählt, aber so 3D-Drucker nicht hier.
Das Fabmobil. Nora Gulke hat es sich angesehen. Und wir sprechen gleich noch weiter mit den beiden, die sich diese Weiterentwicklung der fahrenden Bibliothek ausgedacht haben. Auch darüber, was die Jugend auf dem Land interessiert, wenn das Fabmobil vorfährt und den 3D-Drucker im Gepäck hat.
Ja, aber erst Musik, und zwar von der neuseeländischen Band The Biscuits. Drei Freundinnen sind das aus Neuseeland, die sich in der neuseeländischen Lo-Fi-Szene einen Namen gemacht haben. Ihre neue EP ist gerade beim Label Ilk Aether erschienen. Und man kann sie auch auf der Bandcamp-Seite, kann man sich dieses Labels dann diese Geschichte runterladen.
Albatross von den Biscuits, Musik, die sich gratis im Netz findet. Die Links dazu wie immer auf unserer Seite unter breitband.deutschlandfunkkultur.de.
Das Fabmobil, wir haben es gerade gehört, ein ehemaliger Nightliner-Bus, in dem früher Musiker unterwegs waren. Jetzt heißt die Mission, ein Design-Lab mit der entsprechenden Technik dorthin zu bringen, wo so gut wie nichts ist, nämlich in die Provinz. Vollgestopft ist das Fabmobil mit Lasercuttern und 3D-Druckern.
Das Fabmobil stand die letzten Tage auf dem Gelände der Republika in Berlin und dort haben wir die beiden Macher getroffen, Christian Zöllner und Sebastian Piazza, und mit ihnen unter anderem über die politische Bedeutung dieser technischen Graswurzelarbeit gesprochen. Zuerst haben wir uns von Christian Zöllner erzählen lassen, wie er überhaupt auf die Idee kam, ein Design Lab auf die Reise zu schicken.
Die Idee zum Fabmobil entstand, ich würde sagen, so Ende 2015, als ich mir überlegt hatte, hier in Berlin, warum lebe ich als Designer, Künstler, kreativer Mensch eigentlich in dieser großen Stadt, wo die Mieten so hoch sind, wo die Kinder nie frei spielen können, warum ziehe ich nie aufs Dorf? Und dann habe ich mir halt mal überlegt, so eine große Mindmap gemacht und sortiert, warum kann ich nicht aufs Dorf, was brauche ich da? Und habe dann gesagt, okay, wir brauchen ein Dorf-Design-Lab. Ein Ort, ein Treffpunkt, wo man gemeinsam arbeiten kann, wo sich alle, die sozusagen so ähnlich ticken wie ich, zusammenfinden. Und dann habe ich aber herausgefunden, dass in einer dezentralen Region wie so ein ländlicher Raum, also so ein Dorf, in der Zentrale nicht funktioniert. Und deswegen kam die Idee, ein fahrendes Zentrum zu bauen. Also, und eben da kam eben die Idee, okay, dann lass doch ein Fab-Mobil machen. Also kein Fabrikationslabor, was feststeht, sondern eins, was rumfährt.
Und eine wichtige Frage, wenn man sowas planen möchte, ist ja, wie finanziere ich das und wie finanziere ich das auch langfristig? Könnt ihr da mal euren Ansatz erklären und auch, wie das in der Zukunft weitergehen soll? Das ist ja auch ein bisschen immer von den Landtagswahlen vor Ort abhängig. In Sachsen ist das ja nicht so ganz sicher.
Also vor 2 Jahren hier auf der Republika hat uns die Kulturstiftung des Bundes angesprochen. Das heißt, sie sind zu uns gekommen und gesagt, hier gibt es Geld. Nicht genug, aber es gibt ganz viel Geld. Und es gibt vor allem Kooperation. Die haben uns bei den ganzen Anträgen der Folgefinanzierung schon sehr, sehr stark beraten und meinten, wenn wir jetzt die letzten Gelder zusammensuchen, dann machen wir es. Und dann fängt man erstmal an, lokale Firmen abzutelefonieren. So Firmen, es gibt ein paar große, kann man es versuchen, aber irgendwie in Ostsachsen hat sich keine Firma gefunden, die dann eben so ein Projekt stützt. Das ist ja auch so ein unbekanntes Etwas, was wir da angeboten haben. Wir hatten aber das Glück, dass sich der Kultursekretär vom Kulturraum für uns stark gemacht hat und das Staatsministerium Wissenschaft und Kunst zu so einer Förderung gebracht hat. Und da gab es noch die lokale Kulturstiftung des Freistaates und die PwC-Stiftung als nationale Stiftung hat sich gefunden. Und das war dann eigentlich alles, was wir nötig hatten. Das war das Gesamtvolumen, stand letztes Jahr irgendwann im März. War alles klar, wir machen es.
Und das ist jetzt auch nachhaltig und das geht auch noch lange weiter. Also wie weit könnt ihr planen damit?
Es ist, glaube ich, leider immer so das Problem bei solchen Innovationspilotprojekten. Ein Jahr ist man innovativ und das Folgejahr nicht mehr. Die Kulturstiftung des Bundes darf uns nicht länger fördern, aber die anderen 3 Förderer haben sich jetzt quasi bereit erklärt, weiterzumachen. Und jetzt schauen wir gerade mit dem Kultusministerium, welche Wege sich noch ergeben. Langsam kommen die Ministerien zu uns und schauen, wie kann man das jetzt aufrechterhalten. Und eben nicht nur für ein Jahr in der Region, sondern eigentlich schon eher so verstetigt auf mehrere Jahre.
Ihr habt in Berlin gewohnt, ihr habt in Halle gewohnt und seid jetzt nach Ostsachsen gegangen mit dem Fabmobil. Warum eigentlich Ostsachsen? Hätte ja vielleicht auch sonst irgendeine andere ländliche Region sein können, oder?
Wir sind nach Ostsachsen gegangen, weil wir da eigentlich herkommen. Also wir kommen eigentlich aus dem Landkreis Bautzen, sind da groß geworden, haben da so unsere Jugendjahre verbracht und eben Ende der 90er, Anfang der 2000er eben in die Welt ausgezogen. Haben uns da eben überall rumgedrückt und haben dann in Berlin und eben in Dresden uns so erstmal da die Familien gegründet und alles so gemacht. Und aber als dann 2015 im Sommer, wo die vielen Geflüchteten gekommen sind, haben die vor allem die Ostsachsen oder eben in Ostdeutschland kam es halt eben sehr zum Tragen, eben unter diesem ganzen Hashtag Dunkeldeutschland, eben so eine komische Paranoia, dass jetzt die Geflüchteten kommen und uns Deutschland kaputt machen. Und das fanden wir total schräg und seltsam. Plus das und zusätzlich eben erschreckend, wenn dann halt einfach Geflüchtetenunterkünfte angezündet werden. Wir aus unserer Berlin-Elfenbeinturm-Perspektive, die man uns ja unterstellen könnte, haben dann eben gedacht, naja, aber was machen wir denn? Lassen wir die jetzt in ihrer selbsternannten national befreiten Zone alleine und dann schön Mauer drum und fertig? Oder gehen wir rein und sagen, nee, kein Fußbreit, wir sind da und tragen zu einer Vielfalt bei, die wiederum dazu beiträgt, mit Fremden, mit andersdenkenden, anders aufgestellten Dingen besser klarzukommen in der Region. Das ist eigentlich erstmal der Impuls gewesen.
Wenn man sich euer Projekt anschaut, ist ja das auf dem ersten Blick nicht so ersichtlich, dass das auch so einen politischen Impuls gibt, der dahinter steckt.
Ich würde sagen, 3D-Druck oder alles, womit wir arbeiten, also alles, was so Creative Technologies ist, Open-Source-Technologie, miteinander, interdisziplinär arbeiten, das ist so eine Grundkompetenz, die man braucht, um, finden wir, im Leben irgendwie offen, fröhlich durch die Welt zu laufen. Und das ist jetzt quasi gar nicht so vordergründig politisch, aber okay, ich gucke in das Internet und ich schaue mir ein Forum an und sehe, wie ich das selber machen kann, wie ich selber meinen 3D-Drucker baue, wie ich irgendwas richtig einstelle. Und da muss ich dann vielleicht plötzlich Englisch lernen und Englisch lesen und ich kann dort einfach nie reinhaten in dieses Forum. Das ist äußerst unproduktiv. Und gleichzeitig aber eben auch hier zu hören, okay, da ist jemand anders, der ist vielleicht ein Chapter Forward, aber wir arbeiten ja an derselben Stelle miteinander zusammen. Diese Kultur sozusagen des Miteinanderarbeitens an dem Projekt über die eigene Person hinaus, das ist wichtig. Und diese ganze Digitalkultur, die gibt es im ländlichen Raum nur sehr beschränkt. Also ich sage nicht, aber wenig. Und das ist eben so ein Punkt, wo dann der Oberländer oder der Ostsachs dann sagt, oh Mensch, ja, da hier überall gibt es hier Internet und die Geräte und mehr und mehr haben gar nichts. Und dann sagen wir, nee, habt da, guck hier, sind da, kann losgehen, musst du nur mitmachen. Und sozusagen dieses Argument, wir sind hier die Abgehängten und keiner kümmert sich um uns, das gilt halt eben nicht mehr. Sondern wir sind jetzt da, es geht jetzt und jetzt musst du mitmachen. Und dann diesen Transfer von Meckern zu machen, den begleiten wir halt so ein Stück mit.
Ihr seid keine Medienpädagogen, aber ihr kommt aus der Region, also da, wo ihr jetzt auch unterwegs seid. Ist das ein Vorteil? Vielleicht auch nicht der Besserwissi seid, der da kommt, oder jemand, der nur in einer großen Stadt unterwegs ist, sondern dass ihr eigentlich ja, euch da auskennt?
Wir kennen das Netzwerk, das ist gut. Und wir wissen, wie die Leute ticken. Du hast jetzt die Frage gestellt nach so politischer Botschaft, die wir transportieren. Und ich glaube, hätten wir eine, hätten wir sofort die Mauer. Ne, jeder Jugendclub, jedes Jugendhaus, jede soziokulturelle Einrichtung wird als Linkszentrum wahrgenommen und wird auch so abgehandelt. Ne? Der Jugendliche geht da nicht hin, weil da sind ja die Zecken. So. Von daher sind wir da total politisch frei. Das sehen die Jugendlichen dann schon im Bus selber, wie wir so ticken. Und wir wissen, dass wie schnell die Leute mit uns arbeiten, schon allein das Busausbau. Ne? Da muss man auch mal den Kasten-Bier-Deal regeln so, und nicht immer schön alles förmlich mit Verträgen da beschließen. So ein Handschlag zählt schon recht viel.
Sagt Sebastian Piazza, der gemeinsam mit Christian Zöllner das Fabmobil in digital abgehängte Landschaften schickt.
Von Ostsachsen nach North Carolina, dort ist der Produzent Koresma zu Hause und widmet sich seinen Sounds aus frickligen Hip-Hop-Beats und sehr atmosphärischen elektronischen Klängen.
Koresma hat vor kurzem seine erste EP East veröffentlicht und obendrauf auch noch die dazugehörigen Remixe gepackt. Sehr schön der Remix vom Song The Overlook, der nochmal ein bisschen frickliger ist als das Original.
The Overlook von Koresma im Common Tiger Remix. Diese Breitbandsendung beschäftigt sich ja mit Themen, die auf der Republika in den letzten Tagen verhandelt wurden. Wir selber waren natürlich auch dort unterwegs. Lass uns doch mal kurz sprechen so über unsere Eindrücke, Katja. Also was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich muss dazu sagen, so richtig viel Zeit habe ich da nicht verbracht, aber gestern dann eben schon so einen halben Tag. Es ist ganz schön voll irgendwie geworden und man hat so das Gefühl, es ist fast so ein bisschen wie so ein, also so kam es mir vor, wie so ein Jahrmarkt so ein bisschen hier an der einen Ecke, also auch in so offenen Räumen, da bin ich so reingeplatzt. Ich wollte einfach mal sehen, weil da standen fast nur Mädchen rum so oder junge Frauen und dachte, was ist da los? Da ging es um den Einsatz vom Tablet im Schulunterricht. Ich dachte auch gleich wieder typisch, dass da nur angehende Lehrerinnen stehen, kaum ein Lehrer und sowas. Was hast du so an, hast du zum Beispiel diesen Bundeswehrskandal irgendwie mitbekommen?
Oder? Ich habe nur drüber gelesen, habe was gehört, aber mitbekommen habe ich den nicht. Ich habe nur diesen Eindruck teile ich. Ich fand es wahnsinnig voll, vor allen Dingen, wenn ich immer noch so im Hinterkopf habe, wie die Republika mal angefangen hat. Das war ja wirklich total klein und war auch so eine Nischenveranstaltung und hat eigentlich auch in dieser, ja, in der großen Mainstream-Medienberichterstattung gar nicht so eine Rolle gespielt. Das hat sich total geändert. Ja, also das finde ich ziemlich beeindruckend, wie präsent diese Konferenz mittlerweile überall ist. Ja.
Also auf jeden Fall. Die hat ihren Charakter glaube ich, auch komplett verändert. Ein bisschen staunen musste ich, als wir gestern gegangen sind, durch den Hof. Kurz vorm Ausgang war so ein DJ, der legte auf, er war schon etwas älter. Dr. Motte, der selbsternannte Erfinder der Love Parade, hat dort aufgelegt. Ich weiß nicht, war der in den letzten Jahren auch schon immer da?
Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich fand es sehr lustig, weil er ja auch vor so einer ganz spärlichen Gruppe an Leuten da irgendwie gespielt hat. Da waren ja irgendwie so drei abgespacede Tänzerinnen und ansonsten war eigentlich so niemand wirklich involviert und er hat da so seine Tracks abgespielt. Es war sehr lustig.
Dr. Motte auf der Republika. Tja, und dann haben wir ja auch noch Jana Ahrens getroffen.
Genau, Jana Ahrens, die hat früher als Modedesignerin gearbeitet und ist seit kurzem Chefredakteurin dieser Zeitschrift Monda, so heißt sie. Auf der Republika hat sie einen Vortrag über die Sprache im deutschen Journalismus gehalten. Jana Ahrens, die hat sich in verschiedenen Lifestyle-Magazinen umgeschaut, ob eine angepeilte weibliche Leserschaft nicht anders angesprochen wird als eine männliche und ob die gleichen Wörter nicht unterschiedlich benutzt werden und auch unterschiedliche Bedeutungen haben.
Motorsportmagazine, Fitnessmagazine, Lifestyle-Magazine, in denen nach Meinung von Jana Ahrens die Journalistinnen, die Texterinnen und Redakteurinnen durch ihre Wortwahl helfen könnten, Stereotype zu durchbrechen. Am Anfang unseres Gesprächs mit ihr haben wir sie erklären lassen, wie sie für ihre Untersuchung vorgegangen ist.
Also wir haben versucht, die Stereotypen, die jetzt gerade noch durch viele Lifestyle-Magazine aufgemacht werden, mal so ein bisschen quantitativ zu analysieren. Also wir haben uns angeguckt, welche Begriffe kommen besonders häufig in an Männer adressierten Magazinen und in an Frauen adressierten Magazinen vor. Und dann haben wir uns angeguckt, welche Bedeutung haben diese häufig vorkommenden Begriffe und unterscheidet sich das.
Und was dabei rausgekommen?
Dabei ist rausgekommen, es gibt tatsächlich Begriffe, die man ziemlich exemplarisch rausgreifen kann. Das liegt auch an der Oberweser Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitänsmützenmentalität der deutschen Sprache. Also es gibt immer unglaublich viele Wörter, die nur ein einziges Mal pro Artikel oder Publikation sogar vorkommen. Und es gibt nur ganz wenige, die sehr häufig vorkommen. Und das Interessante daran war, dass diese häufig vorkommenden Wörter oft in an Männer adressierten Magazinen eine andere Bedeutung hatten als in an Frauen adressierten Magazinen.
Kannst du ganz kurz mal ein Beispiel geben?
Zum Beispiel haben wir uns exemplarisch für den Talk auf der Republika zwei Fitnessmagazine angeguckt, die sich auch wirklich zumindest oberflächlich nur dadurch unterscheiden, dass das eine an Männer und das andere an Frauen adressiert ist. Und in beiden kam das Wort Körper relativ häufig vor, bei den Männern aber nochmal sehr viel häufiger als bei den Frauen. Bei den Frauen ging es eher im Kontext Körper um sowas wie Achtsamkeit und was ist meinem Körper zuzumuten. Und bei den Männern ging es darum, wie funktioniert der Körper eigentlich? Also was tue ich da rein und was kommt dann raus? Und um das Thema Männlichkeit. Wie sorge ich dafür, dass mein Körper stark ist und männlich wirkt? Und das lässt sich eben nachvollziehen, weil wir einmal geguckt haben, also festgestellt haben, okay, diese Wörter sind offensichtlich sehr, sehr wichtig. Und dann sind wir nochmal zurückgegangen und haben den Kontext untersucht, in dem sie stehen. Also die Sätze, in denen sie vorkommen. Und da ließen sich dann diese Rückschlüsse ziehen.
Das heißt, das war auf der einen Seite eine quantitative Analyse, wurde einfach schlicht gezählt und dann wurde das nochmal kontextualisiert und wurde geguckt, irgendwie inwiefern unterscheiden sich jetzt die Kontexte, in denen diese Wörter auftauchen, und dann gab es doch sicherlich auch eine Interpretation.
Genau, das ist dann wiederum unsere Spekulation. Also wir haben uns da so ein bisschen bedient bei einer Material Culture Studies Methode, die immer nach dem Prinzip geht, Beschreibung, also erstmal gucken, was ist da. Und dann wird analysiert, was das faktisch bedeutet. Also da muss man sich aber immer noch an das halten, was da jetzt tatsächlich rauskommt. Das wäre bei uns eben die Feststellung, es gibt diesen Longtail mit den Wörtern, die ganz oft nur einmal vorkommen. Und dann gibt es bestimmte Wörter, die ganz häufig vorkommen. Und dann fängt man an zu spekulieren darüber, was heißt denn das eigentlich? Und unsere Spekulation ist, im Framing dieser Begriffe taucht der Stereotyp auf, der sich hält und der noch nicht mal unbedingt bewusst vermittelt wird. Und wenn wir an diesen bestimmten Stellen andere Wörter einsetzen, haben wir vielleicht die Chance, diese Stereotype aufzubrechen.
Das heißt, das wäre ja schon der nächste Schritt. Trotzdem noch mal ganz kurz nachgefragt. Ist es nicht normal, dass ein Fitnessmagazin, was sich an Männer wendet, eine andere Sprache verwendet als ein Fitnessmagazin, das sich an Frauen wendet?
Ich glaube schon, dass das gerade der Status quo ist. Ich wäre vorsichtig mit dem Wort Normalität. Also Normierung ist eben genau der Punkt, dem wir so ein bisschen entgegentreten wollen. Also ich denke, wir sind inzwischen in einer Zeit, in der Rollenbilder immer fluider werden. Und wenn wir von Normierung reden, reden wir halt leider auch relativ schnell von Ausschlussverfahren. Das heißt, da kommen dann bestimmte Personen, die sich weder der einen binären Zuordnung noch der anderen zugehörig fühlen, die kommen dann einfach nicht mehr vor. Und das passiert leider im Bereich Lifestyle, der ja interessanterweise im Englischen General Interest, also allgemeines Interesse genannt wird, noch zu häufig vor aus unserer Sicht. Also was ich da noch als Anekdote erzählen kann, ist, dass es bei unserer Analyse auch schon interessant wurde, dass in dem Sprachspektrum, was sich an eine männliche Zielgruppe richtet, sehr viel mehr Themenmagazine vorkommen als bei den Frauen oder an den an Frauen gerichteten Magazinen. Da ist es eher dann, dass wirklich auch Lifestyle vorne drauf steht und da wird dann ganz viel in einen Topf geworfen. Und bei Magazinen, die sich an Männer richten, geht es dann halt mal nur um Autos, nur um Fleisch, nur um Wirtschaft. Also da ist auch schon eine Unterscheidung, die man dann natürlich irgendwie über die Daten knacken muss.
Das ist natürlich bei so Special Interest Magazinen auch immer ein bisschen schwierig. Die Macher dahinter wollen ja verkaufen und die haben wahrscheinlich so eine Zielgruppe im Hinterkopf. Und wenn man denen jetzt kommt und sagt, ihr müsst anders reden, sagen die, ja, aber unsere Erfahrung zeigt ja, wenn wir verkaufen, dann müssen wir so eine bestimmte Sprache auch nehmen. Wen habt ihr denn im Blickfeld? Also wer soll sensibilisiert werden? Die Macher oder schon auch eher die Konsumenten, also diejenigen, die das dann lesen?
Das ist ein ganz guter Punkt. Da muss ich nämlich jetzt auch nochmal direkt auf das Wort müssen zurückkommen. Es ist nicht unsere Idee, anderen Leuten zu sagen, was sie zu machen haben. Und wir wissen selber um die marktwirtschaftlichen Zwänge, die eine Publikation mit sich bringt. Wir glauben nur, dass wir inzwischen an einem Punkt sind, wo man auch andere Leute abholen kann, die bisher nicht adressiert werden. Und wir versuchen auf unsere Weise herauszufinden, wie wir uns von dem abgrenzen, was jetzt bereits auf dem Markt existiert. Das ist auch unter anderem eine marktwirtschaftliche Entscheidung. Also wir glauben nicht, dass wir jetzt etwas wegnehmen müssen, was schon da ist, sondern wir finden, dass dem was hinzugefügt werden kann. Und es gibt ja auch schon super interessante, etwas nischigere Magazine, die das machen. Aber wir finden es so schade, dass das noch nicht im Mainstream stattfindet. Und das ist das Ziel.
Wie machen Sie es denn? Sie haben ein Modemagazin jetzt gegründet, ein Online-Modemagazin. Was machen Sie anders?
Das Erste, was wir festgestellt haben, ist, dass wir zumindest bisher noch nicht die Chance haben zu sagen, okay, wir setzen dieses eine Wort, was ein Stereotyp auslöst, einfach durch ein anderes. Weil es eben so ist, wenn man sich die Stereotype nicht gibt, also auch eben die Chance, das habe ich ja im Talk erklärt, mit einem Wort mehr zu vermitteln, als das Wort eigentlich sagt, dann muss man plötzlich sehr viel mehr als ein Wort verwenden, um dasselbe zu erklären. Und das ist, was wir machen. Und wir kontrollieren uns da gegenseitig. Wir sind bisher noch ein sehr kleines Team, deswegen ist das möglich. Und sagen dann, okay, wir schreiben jetzt gerade einen Artikel über neue Fitnesstrends. Wie schreiben wir den denn jetzt so, dass auch Menschen, die an diesen Fitnesstrends nicht teilnehmen können, weil sie schwanger sind oder schon was älter oder physisch eingeschränkt. Wie schreiben wir das so, dass die sagen, okay, mit diesem Artikel werde ich nicht ausgegrenzt, sondern hier steht was Interessantes drin, wo ich vielleicht auch noch was lernen kann darüber, was andere Leute interessiert oder so. Also, dass das nicht immer gleich das Gefühl gibt, so hier, das ist der Trend, du musst da mitmachen. Ach, du kannst nicht, ja, das ist dein Problem.
Wir leben ja gerade in so einer Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche oder zumindest viele Diskussionen finden gerade statt. Gerade so Stereotype, Geschlechterverhältnis und sowas wird gerade sehr diskutiert. Kann denn dann die Medienlandschaft, muss die darauf reagieren jetzt, damit sie in Zukunft auch noch eine Rolle spielt? Habt ihr dazu irgendwelche Ideen oder Thesen?
Ja, das ist auf jeden Fall Teil unserer These. Dass es jetzt auch eine Generation aufwächst zum Beispiel. Hier ist es ja noch nicht so stark verbreitet, aber in den Staaten, das auch schon Schüler oder Studierende, wenn sie sich irgendwo in Gruppen vorstellen, sich nicht nur vorstellen mit Namen und Alter, sondern auch mit welchen Pronomen sie angesprochen werden wollen. Ich glaube, das ist schon eine massive Veränderung. Und da sehen wir eben auch eine Chance in die Zukunft zu sagen, das greifen wir mit auf.
Nach und nach verändert sich die Gesellschaft. Jana Ahrens hat untersucht, wie Magazinmacher und Macherinnen dabei Stereotype verstärken oder auch verändern helfen.
Zen Panda, das ist eine australische Band, die sehr sonnigen, harmonischen, ein bisschen psychedelischen Pop macht. Manchmal hört man so ein bisschen Bands wie Someone Still Loves You, Boris Yeltsin raus. Manchmal klingen sie so wie die ruhigen Oasis-Songs, in denen Oasis klingen wollten wie die Beatles.
Thank you.
Zen Panda mit Can You See hier bei Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Das ist die Republika-Ausgabe. Katja, du hast auf der Republika an einem Tanzkurs teilgenommen. Und ja, Tanzkurs gab es auch da, komischerweise. Opfertanz, Tanzkurs für das politische Parkett, hieß die Veranstaltung von Lukas Florian. Tanzen auf der Republika, wirklich? Welche neuen Schritte hast du gelernt?
Ja, ja, da kommt jetzt auch schon gleich ein Spoiler. Ich dachte nämlich auch, wir lernen da zusammen irgendwie neue, wilde Tanzschritte, die dann irgendwie was mit Politik und Kommunikation am Ende zu tun haben. Aber diese Erwartung, die hat sich dann eigentlich schon gleich bei Betreten des Raumes zerschlagen. Da standen nämlich lauter Stühle rum. Das Publikum saß, es war gar kein Platz zum Tanzen und auf der Bühne stand dann Lukas Florian und der hat dann schon gleich zu Beginn klargemacht, dass wir hier nicht wirklich physisch involviert werden.
Die Tänze, die ich besprechen möchte, sind politische Tänze. Es geht um den politischen Diskurs, es geht um Dialog und es geht um Kommunikation und die läuft schrecklich, schrecklich schief gerade.
Ja, also kein Tanzkurs, sondern ein Vortrag mit kurzen musikalischen Einspielern. Und jetzt wird es auch gleich so ein bisschen kompliziert. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Also diese Musikstücke, die Lukas Florian da ausgesucht hat, die sollten für verschiedene Strategien stehen, mit denen man letztendlich jegliche konstruktive Diskussion ad absurdum führen kann. Vielleicht mal ein Beispiel, wie das dann in dem Workshop ablief, damit das ein bisschen besser verständlich wird.
Ihr könnt alle Opfer sein. Willkommen in der schönen Welt des Opfertanzes. Unser erster Tanz. Das wird man ja noch sagen dürfen, Walzer ist der Klassiker der Opfertänze. Das wird man ja wohl sagen dürfen, Walzer ist aus dem Grund so toll, weil man mit ihm loslegen kann, bevor der Gegenüber bereit ist. Wie euch sicherlich aufgefallen ist, im Wort Walzer steckt ja auch die Walze drin. Also ruhig los, ruhig vorpreschen. Das Ganze fängt am besten an mit der Position des Unterdrückten. Man geht so leicht in die Knie, wirft die Schulter nach vorne. Das heißt, gleich gibt es Ärger, und zwar richtig. Und dann wirft man den Vorwurf in den Raum, was ich sage, ist politisch nicht ganz korrekt.
Ja, und das kennt man ja. Dann sagt jemand, was nicht ganz politisch korrekt ist, der wird dann darauf hingewiesen, dass er etwas nicht ganz politisch Korrektes sagt und kann dann darauf erwidern, wird man ja wohl noch sagen dürfen und verweist auf die Meinungsfreiheit. Das war also dieser Walzer.
Ich glaube, ich verstehe es noch nicht so ganz. Diesen Walzer, den hat er dann vorgetanzt, ohne euch?
Nee, so richtig getanzt hat er den auch nicht. Das war so eher so ein bisschen zurückhaltend. Der ist so ein bisschen von links nach rechts geschwurft im Rhythmus des Walzers. Der Musikeinspieler, der war ja, wie man auch gehört hat, recht kurz. Und eigentlich waren die Tanzschritte am Ende nur vorn auf die Leinwand projiziert.
Also das ist ja dann so fast typischer Republika-Style. Was gab es noch dann da?
Ja, ich spiele es jetzt einfach mal ein. Natürlich kennst du diesen Tanz.
Der hat nichts mit dem Islam zu tun, Lambada. Ist ein extra heißer und hochgradig leidenschaftlicher Tanz. Dieser Tanz braucht einen kleinen Anlass, einen kleinen Einstieg. Das bewährteste Mittel ist die in der Diskussion ein Terroranschlag, bei dem sich auf den Islam berufen wurde. Anlässe solcher Art gibt es allerdings tatsächlich ganz schön viele, ob Paris, London, Barcelona, Manchester, Brüssel, Stockholm, London oder etwas anderes. Sobald dieser Anlass da ist, kannst du dich mit wellenartigen Lambada-Bewegungen distanzieren und darauf verweisen, dass der Islam die Religion des Friedens ist.
Also, ich habe das Konzept, glaube ich, immer noch nicht so ganz verstanden. War das nun eine Art Satire-Show, die sich mit Hate Speech auseinandersetzt und das dann so verpackt in ja, verschiedene Tanzstile? Also war das vielleicht seine Idee, um das greifbarer zu machen?
So ein bisschen war das wahrscheinlich die Idee. Ich fand den Ansatz aber ehrlich gesagt auch nicht so ganz stringent als Satire-Show. Das ist zumindest schon mal klar, hat das Ganze nicht wirklich funktioniert. Also die Leute, die haben sie jetzt nicht vor Lachen auf den Boden geworfen oder so, ja. Ich hatte aber nach der Vorstellung nochmal die Möglichkeit, mit Lukas Florian auch nochmal persönlich zu sprechen und habe ihm natürlich dann auch diese Frage gestellt.
Worum geht's? Opfertanz. Sollen wir alle zu Opfern werden?
Unbedingt. Das ist eine Methode oder eine These, dass wir, wenn wir so weitermachen im Dialog, im Diskurs, wie wir es bislang gemacht haben, hat keiner irgendwas gewonnen. Alles polarisiert sich nur, alles wird nur irgendwie schlimmer. Deswegen mein Gegenvorschlag, lasst uns das doch einfach mal ganz anders machen, lasst uns mal ganz konsequent immer Opfer sein.
Aber sind wir das nicht sowieso schon immer? Also wenn man sich die Diskussionen heute anschaut, Kommentarspalten und so weiter und so fort, hat man das Gefühl, das praktizieren eigentlich sowieso schon alle, oder?
Schon, aber mit einem anderen Ziel und mit, wie ich glaube, mit dem falschen Ziel, nämlich mit dem Ziel, das Gegenüber zu überzeugen. Ich habe Opfertanz deswegen ins Leben gerufen, weil ich glaube, der Opfergang selbst sollte das Ziel sein. Man sollte sich möglichst schön zum Opfer machen, man sollte sich möglichst anmutig positionieren als Opfer, aber nicht versuchen, damit irgendwas zu erreichen, denn letzten Endes dieser ganze Opferdiskurs führt natürlich nicht dazu, dass man irgendjemanden davon überzeugt, ach guck mal, der ist ja so arm, der ist ja so schwach, sondern alle Leute denken dann so, ach nee, aber ich bin doch auch, aber ich bin doch auch, aber ich bin doch auch. Es kommt nicht vorwärts und daher mein Ansatz, mehr Anmut wagen.
Aber wenn wir alle Opfer sind, dann kommt man auch nicht wirklich ins Gespräch, oder?
Ganz genau. Und das wäre der Reboot, auf den ich hoffe, dass wir nämlich, wenn wir das Ganze einmal so richtig schön ausreizen, merken, dass es vielleicht doch auch ganz anders sein muss.
Und das Opferblaming?
Das Opferblaming, wenn es halt alle machen, fällt das weg, weil alle dann Opfer sind und dazu stehen und das toll finden. Ein sehr brutales und sehr gemeines Mittel, was in einer Welt, in der sich alle zum Opfer aufschwingen, völlig an Knall verloren hätte.
Also im Grunde genommen muss man das Ganze noch überspitzen. Es muss eigentlich noch drastischer diskutiert werden, als es sowieso schon passiert.
Warum eigentlich nicht?
Und das wäre der Opfertanz.
Das wäre der absolute und erfolgreiche Opfertanz, ja.
Dein Favorit unter den Tänzen?
Sehr schwierig. Ich habe sie alle sehr, sehr lieb. Aber der Ringelpiez, der hat mir sehr viel Freude bereitet, weil ich, wie ich es im Vortrag gesagt habe, ich finde den Namen so furchtbar. Whataboutism, das ist so eine ganz verschwurbelte, verenglischte Form. Kann kein Mensch was mit anfangen. Der und was ist mit Ringelpiez? Damit kann ich wirklich sehr gut greifbar machen, wie so ein, das, was im Whataboutism ja passiert, nämlich einen Diskurs einfach ins Leere laufen zu lassen, was da eigentlich dahinter steckt.
Es ist mehr ein Kampf als ein Tanz.
Was die Leute gerade machen, ist viel mehr ein Kampf. Definitiv.
Und du meinst, dadurch, dass sie dann irgendwie ein bisschen schwungvoller wieder miteinander im Gespräch kommen, kommen sie vielleicht auch irgendwann auf die Idee, richtig wieder miteinander ins Gespräch zu kommen?
Das wäre schön.
Und da geht es nicht darum, den anderen zu überzeugen, sondern sich wieder zuzuhören.
Sich wieder zuzuhören, sich wieder aneinander anzunähern. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwann wieder funktioniert und dass man da irgendwo wieder hinkommt. Aber ich glaube, ein wirklich ordentlicher Cut kann jetzt gerade nicht schaden.
Naja, aber auf eine gewisse Art und Weise ist natürlich auch der Opfertanz eine sehr, sehr satirische und ironische Art und Weise, mit den Problemen unserer Gesprächskultur umzugehen. Man hat ja eh das Gefühl, alle Shows, die sich mit dieser unsäglichen Kommunikation vieler Politiker beschäftigen, sind irgendwie fast ebenbürtig mit dem, was die Politiker sagen. Also sie brauchen im Grunde genommen eigentlich nur rezipieren, was da formuliert wird. Und es ist schon der Witz und man antwortet darauf wieder mit einem erneuten Witz und irgendwie kommt das nicht so richtig weiter. Du antwortest jetzt auch mit einer Art Witz. Das ist dann der Witz des Witzes des Witzes.
Ich glaube einfach, ein Problem ist, dass diese Satiresendungen aus ihren eigenen Blasen herauskommen. Die ganzen Sachen, die man sieht aus Amerika, haben immer eine Ausrichtung. Sie haben immer so eine Art politische Orientierung. Ich glaube allerdings, dass das nicht dazu führt, dass diese Filterblasen dadurch kaputt gemacht werden. Und wir sind ja bei der Republika hier und wir wollen ja, der Pop soll ja Pop the Bubble sein. Und ich glaube, das funktioniert wirklich nicht, wenn man dann aus einer Blase heraus mit ganz viel Humor und ganz viel Satire über die anderen lacht, sondern meine Idee ist da, einen echten Reboot mal zu wagen. Dieses Wir gegen die aufzubrechen, ich sehe nicht, wie das mit den bisherigen Mitteln funktionieren soll.
Pop the Bubble mit dem Opfertanz.
Ganz genau.
Alles klar, herzlichen Dank.
Danke dir. Said I do believe that she'd bear off. Said you love me, take care of me. And then you had to go and join that church. You broke my heart. I do believe you broke my heart.
Breitband, Medien und Meinungen.
Ja, mit Tim Wiese, hallo.
Wo kommt denn der Hund her? Hallo.
Ja, das fragen wir uns auch.
Der war in der Musik zu hören. Während hier in Deutschland in dieser Woche ja auf der Republika einige wichtige digitale Themen gesetzt wurden, wir haben es hier in der vergangenen halben, dreiviertel Stunde schon gehört, da gab es einen Termin, der für Internetwirtschaft, Datenschutz und Politik noch größere Bedeutung hatte, auch wenn es nur die Veranstaltung eines Unternehmens war, aber naja, Facebook hatte zu seiner Entwicklerkonferenz eingeladen. Tim, inwieweit hat der Datenskandal das Treffen geprägt?
Ganz entscheidend, würde ich sagen. Manche sprechen auch von einem Befreiungsschlag des Unternehmens. Denn natürlich wollten App-Entwickler aus der ganzen Welt wissen, wie es jetzt weitergeht. Nach dem Skandal gab es ja erst einmal so eine Art Shutdown bei Facebook. Neue Apps wurden gar nicht erst zugelassen, Programmierschnittstellen waren eingeschränkt und alte Apps hatten keinen vollen Zugriff. Entsprechend groß war dann auch die Erleichterung nach folgender Ankündigung von Mark Zuckerberg.
Ich weiß, dass es in den vergangenen Monaten nicht leicht war für die Entwickler. Das ist vermutlich sogar eine Untertreibung. Für uns war wichtig, dass unsere Plattform nicht mehr missbraucht werden kann. Deshalb freue ich mich, dass ab heute wieder neue Apps eingereicht werden können.
Ja, auch in Sachen Datenschutz hatte Zuckerberg Neuigkeiten. Demnächst soll es einen Clear History Button geben, eine Art Löschfunktion des Verlaufs besuchter Seiten, so wie wir das auch von den Internetbrowsern kennen.
Man kann alle Seiten sehen, auf denen man war und die man angeklickt hat. Man kann ganz verbieten, dass Facebook diese Daten sammelt.
Allerdings würden einem im Newsfeed dann auch nicht mehr ausschließlich für einen interessante Beiträge angezeigt, wenn man das neue Tool anwendet. Einen Hinweis, den man ja sehr gerne immer bekommt, wenn es um mehr Selbstbestimmung der Nutzer geht.
In dieser Woche hat ja Cambridge Analytica, also die Firma, die den Facebook-Skandal ja ausgelöst hat, auch Insolvenz angemeldet. Allerdings haben die Eigentümer bereits wieder ein neues Unternehmen mit dem Namen Emma Data ins Handelsregister eintragen lassen.
Ja, und das Interessante, der Firmensitz ist genau derselbe wie von Cambridge Analytica, sowohl in London als auch in New York. Da liegt der Verdacht natürlich nahe, dass die alten Geschäfte einfach unter neuen Namen weitergeführt werden sollen.
Eigentlich sollte ja wegen des Datenskandals Mark Zuckerberg auch vor dem EU-Parlament Rede und Antwort stehen. Gibt es denn dazu mittlerweile auch Neuigkeiten?
Naja, dazu werden nach wie vor Gespräche geführt, wie so ein Termin aussehen könnte. Zuckerberg will wohl auf keinen Fall eine Fragestunde mit Rechtspopulisten, sagt er. Fest steht, die EU-Abgeordneten sehen weiter Gesprächsbedarf, auch die EU-Kommission, wie Justizkommissarin Vera Jourova noch einmal im ARD-Interview bekräftigt hat.
We have the right to hear directly from Mr. Zuckerberg what happened to 2.7 million Europeans. I think it is worse buying an air ticket and come to Europe.
Also die Kommissarin meint, dass 2,7 Millionen Europäer das Recht hätten zu erfahren, was mit ihren Daten passiert ist. Das sollte Mark Zuckerberg wert sein, ein Ticket zu kaufen und nach Europa zu kommen.
Ja, durchaus. Datenschutz und Lehren aus dem Skandal sind das eine. Der zukünftige Erfolg von Facebook wird ja aber auch von Innovationen abhängig sein. Im Augenblick läuft das ja wieder ziemlich gut. Trotz des Skandals steigen die Nutzerzahlen wieder und auch die Umsätze. Wie will man denn in Zukunft Nutzer und Kunden weiter an die Plattform binden?
Zum Beispiel durch eine neue Dating-Funktion, mit der man Tinder-Konkurrenz machen möchte. Da folgt das Unternehmen einem alten Muster. Wenn Mitbewerber nicht übernommen werden können, zimmert man sich eben ein ähnliches Angebot. Bei Facebook soll die Partnersuche über gleiche Interessen der Nutzer funktionieren. Allerdings muss man sich für die neue Funktion ein weiteres Profil dann wohl anlegen. Außerdem verkauft Facebook ab sofort eine neue VR-Brille. Oculus Go heißt die. Die Besonderheit des drahtlosen Headsets, man braucht weder Computer noch teures High-End-Smartphone, um das Gerät zu nutzen. Also Spiele, 360-Grad-Videos und Apps, die werden direkt in den Speicher des Geräts geladen. Außerdem ist die Brille relativ günstig im Vergleich zu anderen Modellen. Aber in einigen Tests wird die nicht ganz optimale Bildqualität kritisiert, die ein völliges Eintauchen in die virtuellen Realitäten dann doch wohl etwas stört, manchmal zumindest.
Die Medien und Meinungen der Woche. Vielen Dank, Tim.
Bitte.
Ja, das war Breitband am Tag nach der Republika. Hier im Deutschlandfunk Kultur geht es jetzt gleich weiter mit unserem Theatermagazin Rang 1. Es verabschieden sich Katja Bigalke
und Martin Böttcher. Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.